저희 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다.
Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit
Sarah
und Silke. Willkommen zu Sauerkraut und Kimchi. Hallo.
안녕하세요. 반갑습니다.
Wir sind wieder da und ich muss ganz ehrlich sagen, Sarah, ich habe es total vermisst.
Ja, du, ich auch. Nach der einen Pause ist mir ja. Das schon abgegangen.
Obwohl es eigentlich nur eine Folge war, die wir ausgelassen haben, aber es hat mich... Ja, ich habe schon gedacht, nein, ich will wieder reden und ich will euch wieder ganz viele Dinge erzählen und es freut mich umso mehr, dass wir wieder da sind.
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, mir ist das auch ein bisschen abgegangen, weil wir haben ja eigentlich für uns schon diese Routine, dass du kommst, dass wir gemeinsam einfach auch so reden und den Podcast aufnehmen. Also ich freue mich auch, dass wir heute wieder starten können.
Ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sommer bis jetzt. Wir haben trotzdem ein bisschen die Auszeit genutzt. Aber heute kommen wir mit einem ganz tollen Thema. Wir sind wieder ein bisschen historisch unterwegs. Und von wem reden wir?
Wir reden von der Tokke Kungju oder eigentlich Ungju. Das ist, wenn man so möchte, die letzte Prinzessin vom Kaiserreich Koreas. Mhm. Die vergessene Prinzessin.
Genau, richtig. Leider ein ziemliches Schicksal mit dieser wunderbaren Frau. Und natürlich, so wie immer, und ich sage es trotzdem, ich werde wieder rascheln, weil ich natürlich alles wieder auf Papier habe. Und wir werden grobe Daten sagen und werden nachher dann ein bisschen so über sie sprechen, weil diese Frau doch einiges durchgemacht hat, gell?
Ja, ja. Ich finde, wenn ihr ihre Lebensgeschichte gehört habt nach dem Podcast, das, was ich nachher gefühlt habe nach den Recherchen, war, das ist dieses Han. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber Han ist dieser unbeschreibliche, unausgesprochene Schmerz, der aufgrund dieser tragischen Geschichte, die Koreaner haben, einfach in sich tragen. Etwas, was permanent ist arg, aber was immanent immer ein bisschen wehtut im Herzen. Ja. Mhm. Das ist historisch bedingt.
Okay. Ja. Ja, dann fangen wir an, oder?
Ja, du kannst gerne starten.
Ich kann gerne starten. Die Frau mit den Fakten.
Genau.
Also Tokke ist geboren am 25. Mai 1912 und sie ist in Seoul geboren worden. Im Jangdok Palace, war das richtig? Mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Nee.
Weil ich sie wieder nicht in Hangul gefunden habe. Mhm. Und sie war die jüngste Tochter vom letzten König, der dort war.
Nee. Ja.
Das, was besonders war, ist, dass sie nicht wirklich die Tochter der Königin war, sondern von seiner Konkubine.
Mhm.
Und das, glaube ich, hat auch ganz viel mit dem Hofstaat gemacht, weil sie einfach nicht die Tochter von der Königin war. Es war aber so, dass der Vater, also der König, das habe ich nämlich nachgeschaut, mit 10 Frauen 16 Kinder hatte und sie die einzig überlebende Tochter war.
Mm.
Also er hätte 4 Töchter gehabt. Die sind leider alle gestorben, bevor sie ein Jahr alt waren. Und deswegen hat er sie sehr geliebt, also ganz besonders geliebt.
Ja, ja. Und es kommt ja auch noch hinzu, dass er, also die Silke hat bereits erwähnt, er hatte 16 Kinder, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, er hatte sehr viele Kinder, aber sehr wenige davon, die halt erwachsen geworden sind. Und ich glaube, manche Dokumentationen erwähnen es so, dass sie sagen, er war 59, manche sagen 61, als die Tokke auf die Welt gekommen ist. Ja.
Und es ist ja passiert, dass sie geboren worden ist, während Japan Korea besetzt hatte. Also das
genau.
Ist natürlich noch einmal was, wo man so ein bisschen im Hinterkopf erhalten muss.
Ja.
Es war nämlich dann leider so, die Leute haben das nicht so toll gefunden, dass sie eigentlich von einer Konkubine war und haben sie eigentlich ziemlich, wie soll man sagen, vernachlässigt. Und sie wurde nicht einmal offiziell anerkannt am Anfang. Und ich habe gelesen, dass sie nicht einmal einen Namen hatte am Anfang. Ihr wurde nicht einmal ein Namen verliehen. Und der Vater war aber so dahinter, er wollte unbedingt, dass seine Tochter einen Namen hat und wurde dann 1917, also 5 Jahre lang, war sie Prinzessin ohne einen Namen und hat dann ihren Namen bekommen, weil er den Generalgouverneur von Japan in dem Sinne da überredet hat und gesagt hat, komm bitte, ich möchte, dass meine Tochter einen Namen hat, weil einen Namen zu haben ist was Wichtiges.
Ja.
Und dann erst wurde sie offiziell als Prinzessin angesehen, weil sie ins Familienregister aufgenommen worden ist.
Ja, das stimmt. Ja, so habe ich das auch herausgefunden. Also er hat zwar gefühlt alles für seine Tochter gemacht, so wirklich auch ausnahmslose Sachen für sie einfach gewährt. Aber für ihn, glaube ich, war es wirklich schlimm, dass sie nicht im königlichen Familienregister stehen durfte. Und da habe ich das genauso auch gefunden wie du. Bis 5 war sie nicht offiziell nicht Teil der Familie und dann mit 6 Jahren wurde sie offiziell eben in das königliche Familienregister eingetragen. Mhm. Ja,
ja. Mhm. Ja, und das finde ich eigentlich arg, dass sie dann so, dadurch, dass sie keinen offiziellen Titel hat, wurde sie auch komplett ignoriert. Mhm. Ich meine, der Vater hat sie so sehr geliebt, dass er sogar einen Kindergarten bauen hat lassen für sie, damit sie eben mit anderen Kindern im gleichen Alter zusammen, und dort ist sie aber leider auch ziemlich ignoriert worden, weil sie einfach keinen Titel hatte.
Ja, das ist, das sieht man wieder so, das ist wichtig. Ja, das mit dem Kindergarten habe ich auch beeindruckend gefunden, weil man darf die, den Hintergrund nie vergessen, was das damals für eine Zeit war. Ja. Also damals war Korea von den Japanern besetzt und eigentlich ging es ja dem ihrem Vater auch nicht so gut, ja, dem Kojong. Und das war ja sozusagen eigentlich schon fast so ein Abgrund, dem er entgegengelaufen ist, aber man sieht dann halt wirklich, er hat für seine Tochter den Kindergarten gemacht und hat eben viele Kinder eingeladen, die dann auch den Kindergarten besuchen können, eben sozusagen, man sagt vielleicht heute Elite, ich weiß jetzt nicht genau, was der richtige Gebrauch ist, und damit es ihr einfach gut geht, ja. Mhm. Mhm.
Was er dann auch noch war, das hat mich noch ein bisschen schockiert, wie gesagt, sie hat 1917 dann eben ihren Titel gekriegt, das heißt, sie war 5 ungefähr. Mhm. Und 1919 hat ihr Vater aber trotzdem versucht, weil er gewusst hatte, wenn so weitermacht, hat seine Tochter keine Zukunft. Mhm. Und hat sie versucht, schon mit 1919 eine Ehe für sie zu arrangieren.
Mhm. Ja, ja.
Und hat aber nicht funktioniert. Also es wäre, glaube ich, ein Kommen gewesen, also es wäre jemand, der ihr versprochen geworden wäre. Mhm. Aber Japan hat sich dann eingemischt und es hat nicht stattgefunden.
Ja,
also
er
konnte sie nicht jemandem versprechen.
Ja, das stimmt. Ich habe das auch so herausgefunden. Also es war halt uninteressant, weil der Vater, der Kojong, also er ist ja der 26. König von der Joseon-Dynastie und Kojong, der Vater von Tokke, war der erste Kaiser des koreanischen Kaiserreichs. Ja? Um noch einmal zu verstehen, wer er ist. Wer er war. Und Kojong war ja schon total traumatisiert, weil der vorherige Sohn, der wurde zwangsverheiratet nach Japan. Da hat eben die Assimilierung aus der japanischen Seite so stattgefunden. Und weil er da eben schon so traumatisiert war, war es ihm urwichtig. Und ich glaube, der hat, wo sie noch minderjährig war, jemanden gefunden und hat sie eben sozusagen verlobt. Und eigentlich war sie verlobt, aber ich habe das auch so herausgefunden, die Japaner haben dann Wind davon bekommen und haben das verhindert.
So wie scheint, hat Japan verhindert, dass dann dieser Vater von dem Sohn, wo sie versprochen gewesen wäre, den Zugang zum Palast verwehrt hat. Und so konnten sie dann nicht mehr aushandeln und miteinander reden.
Okay, okay.
Ja, und leider ist er dann aber trotzdem auch 1919 gestorben, der Kaiser. Oder König, Kaiser. Mhm. Und da habe ich auch noch mitbekommen, ich weiß nicht, ob du das auch hast, es waren dann doch Spekulationen punkto seinem Tod.
Ja, ja.
Also sie haben gesagt, es ging ihm eigentlich gut.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann sind die Spekulationen, dass der Tee das war, was ihn getötet hat.
Ja. Ja, ich habe mir das auch angeschaut. Also König Kojong hat 3 Sachen sehr gerne getrunken. Er war ein absoluter Kaffeeliebhaber. Er hat Tee geliebt, aber angeblich, also das haben halt meine Recherchen ergeben, bei ihm war das der Shike. Mhm. Shike ist ja, wie würdest du das auf Deutsch erklären?
Shike, so ein Reisgetränk.
Ja. Ist das ein Reissaft? Oder?
Kann man sagen, dass es ein bisschen ein vergorener Reissaft ist, so auf die Art? Ist aber gut.
Ja, ja, der ist auch gut. Also er ist so richtig süß und was auch interessant ist oder ungewohnt ist, bei Shike sind so Reisstücke drinnen, aber ich finde, das schmeckt urgut und angeblich war das beim Shike und es gab aber schon mal einen Versuch, ihn zu vergiften mit Kaffee, aber da er so ein Kaffeeliebhaber war, hat er gemerkt, dass der Kaffee so komisch riecht und er hat dann leider den Fehler gemacht, ich weiß nicht genau, wann das war, der hat gesagt, der Kaffee, der riecht so komisch und hat das seinem Sohn gegeben und der hat das getrunken und... Angeblich hat er es gerade noch überlebt oder irgendwie so. Ich glaube, die haben Opium reingehaut.
Wahnsinn.
Ja, die haben gesagt Apion. Ich glaube, Apion heißt Opium.
Wahnsinn.
Ja, ja. Ja, so habe ich es auch gehört, ja, dass das eine Vergiftung war.
Ja. Na, besonders, weil auch diese Spekulation dann war, weil für Korea war die Prinzessin in dem Sinne eine Hoffnung. Und eben so viel Hoffnung zu eliminieren, wie es nur geht, dass man natürlich Korea weiterhin unterdrücken kann.
Ja. Das glaube ich schon, dass das war, ja. Also wie gesagt, wie die Silke richtig gesagt hat, es sind Spekulationen, aber ich glaube schon, dass da was hinter ist, weil ich habe mir mal so ein Interview angehört von einem Historiker, der die auch so ein Historiker und einen Arzt, der Autopsien durchführt, und da haben sie das irgendwie erklärt mit den Blähungen, also wie der Körper so aufgedunsen ist, und wie, weißt du, wenn es so fachlich dahergeht, da verstehe ich auch gar nicht sehr auch, wenig.
Ja. Da gibt es Fachmenschen.
Genau. Aber das Interessante ist, ich verstehe dann, was das Fazit ist, ja, und das Fazit von dieser Autopsie und von dem Arzt war, wenn man sich diese Symptome anschaut, was dokumentiert wurde, wie sein Körper ausgesehen hat, dann war das eine Vergiftung, ja, das war kein natürlicher Tod. Ja, weil der hatte so, alles war so aufgebläht, so ganz innerhalb kurzer Zeit, und angeblich ist das nicht so üblich bei einem natürlichen Tod. Also
eigentlich auch sehr tragisch, dass sogar er dann eigentlich ins Leben gekommen ist.
Ja,
ne?
Ja, beim zweiten Versuch, beim mindestens zweiten Versuch dann, ja.
Ja, und dann leider, also 1921 ist er in die Volksschule gekommen und dann war einfach diese Politik hat gemeint, wir müssen diese Prinzessin wegbekommen, dann machen wir einfach so ein bisschen eine politische Verschleppung und machen es aber unter dem Mantel, du kannst deine Ausbildung in Japan fortsetzen. Ja, und das machen wir jetzt, und dann war es 1925 und da ist sie nach Japan gebracht worden und ist mit einem Dampfer von Busan nach Japan rüber, und da habe ich gelesen, da hat sie auch einen anderen Namen bekommen. Prinzessin Tokke, Tokine, ich glaube, ich kann meine Schrift jetzt leider nicht mehr lesen, ich schreibe es nochmal, aber auch da hat sie einen neuen Namen erhalten.
Ja.
Was tut
das
mit dir?
Ja. Ja, das macht voll was mit deiner Identität, ja. Weil ihr koreanischer Name war ja offiziell Tokke Ungju. Was halt, also für mich klingt das wie eine liebevolle Verniedlichung, weil Kungju heißt ja Prinzessin, ja. Aber wie die Silke vorhin schon erzählt hat, man durfte sie offiziell vorher nicht Kungju nennen, weil ihre Mutter eine Konkubine war, die in der Küche tätig war. Und deshalb hat man sie Ungju genannt, und das heißt, jetzt in Japan hat sie wieder einen neuen Namen bekommen, ja. Man hat wirklich, und es ist so, da geht es nicht darum, dass man Japaner schlecht macht. Die Japaner haben alles gemacht, um die Koreaner zu assimilieren und ihre Identität als Koreaner zu zerstören. Das stimmt schon, ja.
Sie hat ja auch in einem Brief oder sowas hat sie geschrieben an ihre Mutter, ich verliere meine Sprache, ich verliere meine Schrift, ich muss alles neu lernen. Also es war auch ziemlich hart für sie.
Ja.
Und leider ist aber dann auch ihre Mutter gestorben 1929. Ja. Da durfte sie nach Korea zurück, aber leider auch nur ganz kurz. Und was mich auch dann so ein bisschen schockiert hat, ist, sie durfte zwar an der Beerdigung teilnehmen, durfte aber nicht die Rituale, sie durften die Rituale nicht durchführen, die für eine Beerdigung in Korea ganz wichtig ist. Und da, sie durfte keine angemessene Kleidung tragen, also ihren Hanbok durfte sie nicht tragen. Und das ist schon schlimm.
Ja, das habe ich auch so gelesen. Also sie durfte sozusagen die ganzen Rituale, die in Korea vorgesehen war, für ein Familienmitglied gar nicht. Auch die Zeit, es gibt ja eine bestimmte Zeit, wo man trauert, das durfte sie halt alles nicht einhalten. Ja. Weißt du, wie alt sie war? Ich habe es gehört, aber ich habe es vergessen. Wie alt war sie, als sie nach Japan geschickt wurde? War sie 12?
Warte, lass uns rechnen. Sie ist 1925 nach Japan geschickt worden und sie ist 1912. Also mit 13.
Okay,
13.
Ja, so habe ich sie in Erinnerung. Ja,
das ist total jung.
Ja, da bist du noch bitte 13. Ja. Also da bist du noch ein Kind.
Na. Und was ich noch, und ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast, in der Zeit, wo sie dann in Japan war, glaube ich noch nicht so früh, aber dann später hat sie auch versucht, zwei Fluchtversuche nach Korea zu machen.
Das wusste
da
ich
war
nicht.
Sie aber schon ein bisschen älter. Einmal ist sie in die Botschaft, in die koreanische Botschaft, ist aber sofort wieder zurückgebracht worden. Und das zweite Mal hat sie eine ehemalige Hofdame von ihr früher bei einer Wäscherei gefunden und hat versucht, dort Kontakt aufzunehmen. Und sie wurde dann aber leider dann trotzdem ist mitgekriegt worden und wurde dann auch wieder zurückgebracht. Also sie hat eigentlich versucht, nach Hause zu kommen.
Okay, also sie war nicht passiv einfach dort. Mhm. Okay, wow, das ist schon hart. Ja.
Ganz schlimm.
Genau, das heißt, dann ist sie eben mit 13 nach Japan gekommen und hat dann sozusagen die japanische Ausbildung genießen müssen. Und ich glaube, mit 20 wurde sie dann verheiratet.
1930.
Mit einem, da war sie aber 20 Jahre alt, kann
ungefähr,
das sein?
Ja, warte mal, lass mich überlegen.
Sowas, ja?
Ja, um den Dreh herum.
Circa.
Ja, sie ist leider dann, also bevor sie ja verheiratet worden ist, ist es ihr leider psychisch immer schlechter gegangen. Also sie hat ganz viel zum Schlafwandeln begonnen, hat sich wirklich in den Königspalast von ihrem Bruder, also von ihrem Kronprinz in Tokio zurückgezogen, habe ich so mitgekriegt, weil sie durfte dort ein bisschen wohnen. Hat eben ganz viel Schlaf gewandelt, hat vergessen zu essen, zu trinken. Und die Ärzte haben gemeint am Anfang, es ist Demenz.
Ja, genau. Habe ich auch so gehört, ja.
Hat sich aber herausgestellt, dass sie Schizophrenie hatte. Mhm,
genau, ja. Ja, genau. Das mit dem Schlafwandel habe ich auch gesehen, dass sie gerne bei Nacht rausgegangen ist. Und früher haben sie gesagt, sie hat eine frühzeitige Demenz, weil es war, glaube ich, Schizophrenie war jetzt noch nicht so bekannt, aber das war eine Schizophrenie, die sie entwickelt hat. Ja.
Also sie sagen auch, dass das alles passiert ist durch die ganzen Traumata, die sie erlebt hat. Also sie wurde in dem Sinne gezwungen, sich von ihrer Familie zu trennen, wurde in ein anderes Land verschleppt, Belastung durch die Regierungszeit, was da jetzt gerade war, überhaupt Druck aufbauen. Ich meine, da kann ich auch verstehen, dass du irgendwann einmal einen Shutdown machst und sagst, ich kann nicht mehr.
Ja. Du hast ja überhaupt keine, du darfst ja überhaupt gar nicht das Person leben. Und was ich auch interessant gefunden habe, hast du das auch herausgefunden, als sie noch in der Schule war, als Jugendliche, hat sie immer eine Wärmeflasche gehabt.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Und da habe ich sogar haben sie in der Doku eine Mitschrift gezeigt von einer Mitschülerin von der Tocke. Sie hat die Tocke gefragt, warum sie immer mit dieser Flasche herumläuft. Und da hat sie gesagt, sie trinkt nichts, was jemand anderer ihr gibt, weil ihr Vater wurde vergiftet. Und bevor sie nach Japan geschickt wurde, hat ihre Mutter zu ihr gesagt, vergiss nie, wie dein Vater gestorben ist, pass auf, was du trinkst.
Wahnsinn.
Ja, also sie hat immer eine Flasche bei sich gehabt. Ja. Und da fängt das eben an bei einem 13-jährigen Kind. Ja.
Bist du paranoid?
Ja. Und sie ist voll paranoid geworden und das ist dann übergeschwappt in eine Schizophrenie. Ja.
Es ist aber dann so gewesen, 1930, dass es ihr ein bisschen dann nochmal wieder ein Hoch gegeben hat, dass es ihr ein bisschen besser gegangen ist und dann wurde sie zwangsverheiratet mit einem japanischen Grafen, der So Takeyuki.
Genau.
Zuerst wollten sie schon früher verheiraten, da war aber ihr Bruder komplett dagegen. Also er hat eigentlich versucht, seine Schwester zu beschützen, was ich durch die ganzen Recherchen rausgefunden habe. Also er wollte eigentlich, dass seine Schwester wieder zurückgeht nach Korea, er wollte sie bei sich behalten, er wollte nicht, dass sie zwangsverheiratet wird. Natürlich, der hat kein Leiberl gehabt, wie man so schön sagt, auf Finnerisch. Also der hat keinen Einfluss gehabt, dass er irgendwas für seine Schwester machen konnte.
Überhaupt, wenn sie selbst in Japan sind, gar nicht.
So ist es. Und dann wurde sie eben gezwungen, diesen Mann zu heiraten. Mm. Ja. So wie scheint, war er am Anfang sehr nett zu ihr, aber das hat sich dann auch geändert.
Ja, das habe ich auch so gehört, ja. Also ich habe auch gehört, wo sie geheiratet hat, hat man natürlich in Korea auch einen Zeitungsartikel geschrieben. Mhm. Ich habe das gesehen mit einem Foto und es war total interessant, weil sie haben nur ein Foto von ihr in der Zeitung veröffentlicht, wo man sie in ihrem Hochzeitskleid sieht. Sie wollten auf keinen Fall ein Foto von dem Mann, weil das war ja der böse Japaner. Und ich glaube, das war noch so einer der wenigen Zeitungsartikel, die man über sie geschrieben hat. Er war angeblich ein Studierter, der Englisch studiert hat, adelig, 4 Jahre älter. Und am Anfang habe ich es auch so verstanden, dass er eigentlich grundsätzlich ganz, ganz nett zu ihr war.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Hat sich aber dann leider auch geändert. Ja. Mhm. Aber sagen wir mal so, es ist was Schönes passiert. Sie hat eine Tochter bekommen. Am 1932 ist ihre Tochter geboren worden und die hat Masai geheißen, was ich da jetzt rausgefunden habe. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war.
Oh,
ist auch so?
Ja, Masai, ja, genau.
Ah, okay. War sie glücklich und auch diese Tochter hat dann schon ihr Leben gelebt, hat dann auch geheiratet.
Ah, okay, das habe ich nicht
mitbekommen. Genau, also die hat dann auch hat aus Liebe geheiratet. Also die ist nicht verheiratet worden, sondern sie hat studiert und hat dann während dieser Studienzeit auch ihren Mann in dem Sinne kennengelernt. Mhm. Ja. Und dann ist sie leider wieder krank geworden, die Tocke, und ist dann ganz viel in psychiatrische Kliniken gekommen. Mhm. Und da ist es einfach ganz viel passiert, dass sie verstummt ist, dass sie mit Medikamenten ruhig gehalten worden ist in der Zeit. Also da ist es wirklich nicht gut gegangen.
Ja, voll. Also da haben sie nämlich gesagt, dass der Mann dann nicht gut zu ihr war. So habe ich es explizit nicht gelesen, aber das weiß ich natürlich nicht. Sie haben nur gemeint, es ist alles den Abgrund runtergegangen, weil Japan hat an Grafen und an wohlhabende Menschen eine astronomisch hohe Steuer erlassen für ihre ganzen Eigentümer. Und ihr Mann ist dann sozusagen fast bankrott geworden deswegen. Er hat ja Angestellte und Bedienstete zu Hause gehabt. Und es gab einmal ein Erlebnis von der Tocke und ihrem Mann. Der Mann hat japanische Freunde eingeladen Und die Tocke ist dann rausgekommen und hat sie begrüßt, aber hat dann angefangen, grundlos wie eine Verrückte zu lachen. Und das war für ihn halt ganz schlimm. Mhm. Und nachdem er sozusagen sein ganzes Eigentum verloren hat, hat er dann die Tocke in eine Psychiatrie geschickt, weil er nicht konnte oder nicht wollte, um sie zu kümmern.
Ich habe noch was ganz Spannendes auch noch gelesen, wo sie ja dann auch noch gut miteinander waren, wo es ihnen noch gut gegangen ist. Sie hatten auch so ein ganz kleines Haus, wo sie sich zurückziehen konnte, wo sie ganz viel mit ihren Blumen gearbeitet hat, weil ihr das gut getan hat. Und da ist sie dann einmal fotografiert worden und das ist natürlich dann in der Zeitung gelandet. Und was schreibt der Reporter? Die gezähmte Blume Koreas.
Okay.
Brauche ich noch was dazu sagen?
Na. Schon, gell? Sagt die schon alles aus, wie sie mit ihr umgegangen sind.
Ja. Dann ist es natürlich passiert, dass Japan den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Korea ist wieder unabhängig geworden und ihr Mann verlor den Adelstitel.
Ja.
Und da ist es dann leider passiert, dass 1955 der Takayuki sich von ihr scheiden hat lassen.
Ah, okay, sie haben sich dann scheiden lassen.
Ja, also er hat sich von ihr scheiden lassen, während sie im in der Psychiatrie war.
Okay.
Und in der Zeit, wo sie in der Psychiatrie war, hat er die Scheidung unterschrieben und hat sehr schnell eine neue Frau geheiratet, mit der er dann 3 Kinder hatte.
Okay.
Ja, also sie hat eigentlich ganz viel Zeit in der Psychiatrie verbracht und dann ist ganz viel außerhalb natürlich passiert.
Ja, das Leben ist halt ohne sie weitergegangen.
Genau,
ja,
richtig.
Ja. Und was ist mit der Masai passiert?
Ja, vielleicht ein absoluter Schicksalsschlag noch. Zusätzlich, die der Tocke auch noch passiert ist, ihre Tochter ist verschwunden.
Mhm.
Also die ist plötzlich von einem Tag auf den anderen von der Bildfläche verschwunden. Und sie wissen, theoretisch haben sie gesagt, sie ist weggelaufen oder sie ist dann doch nach Korea zurückgegangen. War eine Spekulation, dass sie gesagt hat, sie ist zurückgegangen. Dann hat man, was ich auch noch mitbekommen habe, haben sie einen Brief gefunden, irgendwo in den Bergen, und sie vermuten, dass er sich selbst umgebracht hat.
Okay.
Aufgrund, dass sie gesagt hat, ihre Eltern haben sich scheiden lassen, es ist so viel Trauer in dieser Welt und sie konnte mit dem nicht umgehen und hat sich in dem Sinne umgebracht. Ist auch nur eine Spekulation, man kann es nicht genau sagen, aber für die Tocke war das natürlich eine Katastrophe.
Ja, ich glaube, das war noch so der Rest, den sie dann gebraucht hat, dass es ihr dann wieder nicht mehr gut gegangen ist. Ja.
Also sie hat eigentlich einen Großteil ihres Lebens in Japan eigentlich in psychiatrischen Kliniken verbracht.
Ja.
Und was ich noch ganz schlimm empfunden habe, ist, gerade in diesen psychiatrischen Kliniken haben die Ärzte eben gesagt, sie hat komplett angefangen, nicht mehr mit den Menschen zu reden, hat sich natürlich selbst total eingekapselt. Das Einzige, was sie gemacht hat, hat sie angefangen, Briefe zu schreiben und Gedichte zu schreiben. Und das hat sie in Hangul gemacht. Also sie hat wirklich in ihrer Muttersprache so gesehen Briefe geschrieben und Gedichte gemacht. Und das, was ich ganz schlimm fand, dass der Arzt dann gemeint hat, nein, ich nehme ihr das jetzt auch weg. Ich nehme ihr das Schreibpapier weg, weil zu viel Denken schadet dem Geist.
Ja, also sie haben sie endgültig brechen wollen.
Absolut, sie wollten sie komplett brechen, diese Frau.
Ja. Also wenn man ihr das nimmt, ja, du kannst mir nicht sagen, dass das gefährlich ist, dass eine schizophrene Frau Gedichte schreibt. Ja, das braucht man, braucht keinem erzählen.
Nein, gar nicht. Ja. Gar nicht. Wie ist denn weitergegangen mit ihr?
Also als sie in der Psychiatrie war, meine Recherchen haben ergeben, der Vater Ko-jong, der hat ja sie noch in jungen Jahren verlobt. Er hat es versucht.
Genau, richtig.
Ja. Und der ältere Bruder von dem Burschen, der ist dann Japan-Korrespondent geworden und der hat sie gefunden in der Psychiatrie. Er war selber total geschockt. Dass
durch einen Akt. Das habe ich nämlich auch durch eine Akte. Ja. Er hat sich die Akten angeschaut.
Ah, so hat er sie gefunden.
Genau, und hat plötzlich einen koreanischen Namen gelesen.
Okay.
Und hat sich gedacht, okay, hallo, warum steht da ein koreanischer Name? Und ist dann zu ihr gegangen und sagt, wer sind Sie? Und sie sagt, ich bin Tocke, die Prinzessin von Korea. Und er hat ihr geglaubt.
Ja. Okay, so hat er sie gefunden. Ja. Ja, und das habe ich dann auch in mehreren Dokus gesehen und er hat dann eigentlich am Ende es veranlasst, dass man sie holt, war jetzt auch überhaupt nicht einfach. Und was haben deine Recherchen ergeben? Über welchen Hürden ist er gestoßen? Warum wollte man es jetzt in Korea nicht und wie hat er es dann doch geschafft?
Und das weiß ich nicht, also das habe ich nicht rausgefunden, das müsstest du uns erzählen.
Was ich in den Dokus gesehen habe, gelesen habe, ist anfangs ist der Japan-Korrespondent oder der Bruder von dem Burschen, mit dem die Tocke verlobt war, nach Korea gegangen und hat gesagt, hallo, wir müssen sie zurückholen. Und er hat ihnen erklärt, sie ist nie mit einem aus freien Willen nach Japan gegangen. Am Anfang wollte man das nicht, weil die Regierung damals hat gesagt, man möchte niemanden von der Monarchie, von der Kaiserzeit holen, weil das ja eine Gefährdung für sie sein könnte. Das ist eine Konkurrenz, was ihre Macht anbelangt.
Das kann Chaos verursachen. Ja. Das königliche Blut kann Chaos verursachen, genau. Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, ob das damals die Isungman-Regierung war.
Es war, ja.
Ja.
Ich habe es mich aufgeschrieben.
Ja. Ja. Und da habe ich mir, als ich das gelesen habe, gedacht, ich bin schwer enttäuscht von ihr. Weißt du, wir haben ja den Isungman schon besprochen mit der Franziska. Ja. Und das war aber die Isungman-Regierung. Aber wie gesagt, ist die Frage ist halt, Isungman war ja eigentlich auch nur eine Marionette von den Amis. Ja.
Und es ist Politik.
Richtig.
Es ist Politik.
Genauso ist es. Politik ist schier. Ja, da kannst du noch nach außen in so einen noblen Charakter haben. Das war die Isungman-Regierung und das ging bei der nicht. Und dann ist die Regierung gestürzt und dann ist Park Jong-i an die Regierung gekommen. Park Jong-i ist eigentlich in Korea sehr dafür bekannt, dass er eine militärische Führung hatte, sehr aggressiv war. Aber Park Jong-i war eigentlich im Endeffekt der die Wirtschaft wirklich, der dieses Wirtschaftswunder erreicht hat. Und Park Jong-i war dann aber schon der Meinung, dass man sie holen muss. Und durch Park Jong-i wurde sie dann geholt. Und sie ist
aber
dann
auch
mit
wieder politisch. Weil ich auch mitgekriegt habe, dass er gesagt hat, es ist was Positives, dass man sich wieder die Tradition reinholt.
Ja, das stimmt. Ja, also dass die im eigenen Interesse gehandelt haben, würde ich auch nie bestreiten. Ja. Der Park Jong-i war von 1961 bis 1979 Präsident von Südkorea und war sehr autoritär. Und er hat die Tocke zurückgeholt und ja, das war politisch motiviert. Ja.
Sie ist am 26.01.1962 zurückgekommen, nach 37 Jahren in
Bist
Korea.
Bist du wahnsinnig.
Japan. In Japan, Entschuldigung.
Ja. Da müsste sie aber so um die 50 gewesen sein, gell?
Du tust mich jetzt immer so schnell händeln mit dem Rechnen.
Genau. Nein, du musst nicht rechnen, aber ich glaube mich zu erinnern.
Wie gesagt, sie ist 12, also 1912 geboren. Ja, genau. 50. Ja.
Sie war dann um die 50, als sie zurückgekommen ist. Ja. Ja, voll. Hast du da von der Rückkehr noch was Genaueres gesehen,
gehört? Also ich habe nur mitgekriegt, dass wie sie gelandet ist, dass Freundinnen, also Kindergartenfreundinnen beim Flughafen waren, aber auch Bedienstete vom alten Palast. Und sie sich, wie sie angekommen ist, ich meine, ich hätte dann noch nachher ein Zitat auch noch von dem einen, der mit ihr durch war, aber was ich gehört habe, ist, dass sie sich ganz also auf die Knie gegangen ist, sich verbeugt hat und gesagt hat, ich bin wieder zurück. Und ihre, also die, oder die Menschen, die gut zu ihr waren, sich auch sofort vor ihr gebeugt haben, um ihr so den Respekt zu zeigen.
Voll, ja. Also ich habe mir das auch angehört, was für mich halt sehr emotional war. Die Tocke hatte, sie stammte aus der Königsfamilie, das heißt, sie hatten so gesehen voll viele Babysitter und sie hatte eine Jumo, das ist die Dame, die sich um sie kümmert, als sie ein Kind war. Also sie hat sie auch schlafen gelegt, nicht die eigene Mutter, sondern die Jumo. Und die Jumo war damals so um die 80 und die Jumo ist sofort zu ihr gegangen. Die Tocke hat sie nicht erkannt, klar. Ja, die ist jetzt 80 und sie ist 50. Und die Jumo ist dann zu ihr gegangen und sagt, du, ich bin die und die und sie, die Hocke hat sie nicht erkannt und die Jumo hat sich zuerst vor sie verbeugt, aber so mit dem Kopf am Boden, sie hat sich wirklich vorhin gekniet und da hat die Jumo angeblich total viel geweint und die Jumo hat sich dann aber, bis sie gestorben ist, um die Tocke dann gekümmert und da ging es ihr dann angeblich wieder ein bisschen besser. Und ja, das ist, da gibt es ja auch so Verfilmungen und da habe ich so Szenen gesehen und gedacht, okay, nicht weinen.
Ja, also das nennt man so ein bisschen Treue auch noch, gell?
Ja, nach so langen Jahren, ja.
Also ein Reporter hat gesagt, wie sie die Tocke Richtung aus Korea gekommen ist, war ein Zitat von ihm, der gesagt hat, als sie sich ihrer Heimatland näherte, weinte sie und trotz ihres psychischen Zustands erinnerte sie sich genau an die komplexe Etikette und das Protokoll des Königshofs. Also sie hat es nicht vergessen.
Ja,
ich glaube, so sehr sie umnachtet und so sehr sie mit Medikamenten vollgestopft worden ist, sie hat ihre Jugend und das eigentlich nicht vergessen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
Das hat sie im Blut gehabt.
Ja, das glaube ich schon. Also ich bin ja überhaupt keine Expertin, aber ich habe ein paar Mal für geistig, was ist der richtige Ausdruck für geistig verwirrte Menschen, also Menschen, die wirklich eine Geisteskrankheit haben, gedolmetscht. Ja. Und für eine Dame, die aus Nordkorea kommt, die hatte Schizophrenie, habe ich über 2 Jahre gedolmetscht. Und es gibt wirklich, es kommt aber auch darauf an, wie du das machst. Wenn du diesen Menschen wirklich in die Augen schaust, und das war auch bei der Dame, die jetzt illegal in Wien war und auch ein bisschen krank war, du musst ihnen in die Augen schauen und wenn du wirklich ernst mit ihnen redest. Ich habe mit der Dame, für die ich gedolmetscht habe vor ein paar Monaten, ich habe ihr in die Augen geschaut, weil sie hat mich angeschrien die ganze Zeit. Sie hat gesagt, ich bin eine nordkoreanische Komplizin. Ich habe der Dame gesagt, ich habe ihr auf Koreanisch gesagt, wenn Sie aus diesem Gefängnis raus wollen, schreien Sie mich nicht an und hören Sie mir zu. Und da hast du echt gemerkt, dass das Kurzklick, sie hatte kurz einen lichten Moment und da habe ich gemerkt, sie ist wieder da. Ja. Und deshalb glaube ich auch bei der Tocke, ich glaube auf jeden Fall, dass sie eine gewisse Art von Schizophrenie hatte, aber dass sie schon ihre lichten Momente hatte.
Das denke ich auch.
Und in dem Moment, wo sie zurückgekommen ist, glaube ich schon, dass da was da war. Ja. Ja.
Was ich einfach so arg finde, ist, dass obwohl sie in Korea geboren war, hatte sie keine koreanische Staatsbürgerschaft.
Ja.
Weil das ja in dem Sinne noch mit Japan besetzt war.
Ja.
Und sie hat sie aber dann doch wieder erlangt am 8.2.2062. Und da wurde auch ihr Name endgültig festgelegt. Und das finde ich einfach ein Wahnsinn.
Super. Ja. Das heißt, das ist dann so am Anfang, wo der Park Chung-hee dann sozusagen Präsident war.
Genau, genau. Und was ich eigentlich auch interessant fand, dass sie gleich am gleichen Tag, wo sie zurückgekommen ist nach Korea, gleich ins Krankenhaus gebracht worden ist, weil ihr ein Polyp aus der Gebärmutter entfernt worden ist.
Oh.
Und das hat sie dann leider weiter begleitet, weil sie dann doch immer wieder krank geworden ist und ganz lang dann im Krankenhaus war. Und 1964 ist sie dann so gesund gewesen, unter Anführungszeichen, dass sie so stabil war, dass sie entlassen worden konnte. Und dann ist sie in den Nakson-Pavillon vom Changdok Palace gezogen. Und dort hat sie dann ihre Jahre verbracht.
Ja, ja.
Mit den Menschen, die dann auch früher mit ihr dort gelebt haben.
Also ich glaube, da war die Jumo auch dabei, genau.
Ja.
Also ich habe das auch so gehört. Also Changdok-gung, ich glaube, in Seoul gibt es 5, man sagt Kung, Paläste. Und in Changdok-gung hat sie sich dann eigentlich ziemlich zurückgezogen, dann bis ans Lebensende hat sie dort gelebt. Ja.
Und was ich einfach noch so ein bisschen arg gefunden habe, dass ihr Ex-Mann,
der Japaner,
der Japaner wollte sie 10 Jahre, bevor sie dann gestorben ist, nochmal besuchen.
Wirklich?
Und da hat es dann eine Verwandte von ihr gegeben, der gesagt hat, nein, ich möchte nicht, du hast ihr nichts Gutes gebracht. Sie ist mit dir zwangsverheiratet worden. Du hast sie eigentlich nicht so gut behandelt. Du hast keine Themen mit ihr zu reden. Und deswegen gehst du und ich möchte nicht, dass du zu ihr gehst. Mm. Also ihre Familie hat sie dann so ein bisschen auch beschützt, damit ihre Vergangenheit nicht wieder zu ihr kommt.
Ja. Weißt du, warum er sie sehen wollte? Einfach so?
Er ist nach Korea gekommen und hat sich aber gedacht, ich besuche sie einfach.
Okay. War wahrscheinlich so eine gewisse Art von Interesse. Da war er doch mit ihr verheiratet.
Vielleicht, ja.
Was mit ihr jetzt ist, ja.
Könnte möglich sein.
Okay, das habe ich nicht gewusst, dass er wieder da war. Ja. Ja, es ist halt echt tragisch. Weißt du, wann sie gestorben ist?
Ja, am 21. April 1989.
Ja.
Im Schlaf.
Ah, okay. Hat sie nicht gelitten oder so, ja. Super.
Also so wie scheint, ist sie schlafen gegangen und die Bediensteten haben gesagt, ja, sie soll ruhig ausschlafen, wenn sie gut geht. Und es war aber dann schon später und dann wieder später und dann haben sie gesagt, okay, jetzt gehen wir doch einmal schauen. Und dann ist sie im Schlaf gestorben.
Okay. Ja. Org, die Prinzessin schläft im Schlaf ein. Org. Ja. Du hast doch auch ein Gedicht aufgeschrieben von mir, oder?
Ja, ich habe
vorlesen.
Ich habe mehrere Gedichte und das war mir irgendwie so, weil ich wollte euch auch so ein bisschen zeigen, wie es innerlich in ihr ausgeschaut hat bei den Gedichten. Und ja, ich will euch das einfach jetzt ein bisschen vorlesen.
Gerne.
Oder eigentlich würde ich euch noch gerne was anderes noch vorher erzählen. Was für mich dann ganz schockierend war, ist, sie ist dann gestorben, aber es hat kein Staatsbegräbnis gegeben.
Echt?
Ja, es hat kein Staatsbegräbnis gegeben. Die Zeitung hat sehr sachlich von ihrem Tod berichtet. Es war nicht wirklich eine Trauernachricht, es war keine Staatsbeerdigung und da dieses, wo sie gestorben ist, ist in der Zeitung auf Seite 9 gestanden und das sonstige Tode.
Wow.
sonstige Verstorbene.
Okay, schade, ja. Schade.
Ja. Ich meine, das einzig Schöne, was ich finde, ist, dass sie in der Nähe von ihrem Vater und von ihrem Bruder begraben worden ist. Ja. Und sie sagt, dann ist sie wenigstens da so ein bisschen bei ihr zusammen. Aber ja, also nicht einmal jetzt in ihrem Tod wurde sie gewürdigt als Prinzessin, als letzte Prinzessin der Joseon-Zeit.
Ja. Ja, das finde ich schon schade, dass sie das nicht gemacht haben. Das hat das, was ich auch wieder politisch motiviert.
Definitiv. Ja. Und wie gesagt, die Gedichte, die ich euch jetzt gerne vorlese, es sind einfach nur so zwei Zeile, aber sie hat, wie gesagt, dann, wie sie zurückgekommen ist nach Korea, ganz viel Gedichte geschrieben. Und sie hat ein paar auch bei ihr zu Hause aufgehängt. Und bei ihr zu Hause über ein Bett hat zum Beispiel ein Gedicht gelautet: Im Land geboren, im Meer zerstreut, Rückkehr im Körper, doch nicht im Herz. Also sie hat sich, glaube ich, auch nicht wirklich trotzdem zu Hause gefühlt. Weil ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass sie gesagt hat, ich komme nach Korea zu Hause, aber es ist nicht mehr mein Zuhause. Es hat sich so viel verändert und es ist nicht mehr das Korea, aus dem ich weggegangen bin.
Das stimmt aber auch. Mhm. Genau in der Zeit, wo sie weg war, ist ja echt viel passiert. Ja.
Das zweite Gedicht, das haben sie gerahmt gefunden in der Halle, also in seinem Gang. Mein Haus kennt mich nicht, meine Sprache kennt mich nicht, nur mein Schatten bleibt mir treu.
Wow. Also da merkst du schon bei den Gedichten, man sagt zwar, sie hatte Schizophrenie, aber sie weiß schon, ihre Gefühle auszudrücken. Ja.
Also das ist schon sehr...
So ist es ihr gegangen.
Und sie hat auch sogar noch ein Gedicht geschrieben am Abend, bevor sie gestorben ist. Das haben dann die Bediensteten gefunden, das ist auf dem Tisch gelegen, und da hat sie geschrieben: Ich habe mein Land vermisst, selbst während ich darin lebte. Mm. Und da ist auch wieder dieses: Es ist eigentlich nicht mehr mein Land, das ich kenne.
Ja. Also sie fühlt sich nicht mehr zu Hause, auch in Korea.
Sie ist eigentlich dann auch komplett vergessen worden, weil sie ist aus den Schulbüchern verschwunden. Mhm. Manche Leute haben gesagt, lebt sie überhaupt noch oder ist sie eine Legende, unter Anführungszeichen. Mhm. Aber 2009 hat eine Autorin ein Buch über sie geschrieben. Das war dann ein richtiger Paukenschlag, haben sie gesagt, so ein richtiger literarischer Paukenschlag. Die Menschen haben das Buch gelesen, ist zu einem Bestseller geworden und die Menschen waren komplett erschüttert, dass eigentlich dieser Mensch total vergessen worden ist.
Ja.
Es wurde ein Theaterstück gemacht über sie und dann wurde sogar 2016 ein Film gemacht, von dem hast du, glaube ich, auch kurz gesprochen, der heißt The Last Princess. Mm. Also vielleicht, falls ihr euch den anschauen wollt, auch sehr, sehr hysterisch. Und dann haben sich eben plötzlich ganz viele Menschen interessiert. Und da hat es eben 2018 auch eine Sonderausstellung gegeben in Korea, die heißt Die vergessene Tochter Josons. Und da gibt es auch ein Originalgedicht und das würde ich auch gerne vorlesen. Ich bin gegangen, ich bin zurückgekehrt, aber meine Zeit blieb in einer anderen Stunde. Mm. Also du kannst mir nicht sagen, dass diese Frau nicht genau wusste, was mit ihr passiert.
Nein, der war schon klar, das war ihre Art, mit dieser schlimmen Zeit umzugehen, dass sie einfach nach außen nicht ihre Schizophrenie entwickelt hat.
Aber was ich einfach so schlimm ist, finde, dass sie trotzdem immer noch nicht wirklich richtig als Prinzessin anerkannt wird, selbst jetzt noch nicht.
Das stimmt. Ich habe sogar meine Mutter vor ein paar Tagen gefragt, ob ihr Tokio irgendwie was sagt, und sie hat gesagt, sie weiß, dass es diese Person gibt, aber sie hat nie was wirklich darüber was gelernt. Meine Mutter ist 1949 geboren. Und sie ist mit Anfang 30 nach Österreich gekommen und sie hat gesagt, ja, ich weiß, sie hat selber überlegen müssen, Tokio ist die Tochter von Kojong. Und sie hat gesagt, ich weiß, dass es diese Prinzessin gab, aber sie hat nie, sie war nie präsent in Korea. Man hat ihr nie eine Bühne gegeben, also stimmt schon, sie wurde absichtlich vergessen.
Das ist nämlich das, was du jetzt gesagt hast, sie wurde absichtlich vergessen. Ich finde es einfach so schlimm, dass durch Kriege Menschen eigentlich nicht nur körperlich natürlich vernichtet werden, sondern komplett aus der Geschichte getilgt werden.
Ja.
Namen verschwinden.
Das stimmt.
Ich finde das arg.
Ja. Ich finde das jetzt, wo du sagst, eigentlich auch heftig, weil die Tokio Ungju ist ja wirklich die letzte Prinzessin vom Kaiserreich Korea und von der Joseon-Dynastie, von der letzten Dynastie Koreas. Und dass man eigentlich von ihr gar nichts weiß, finde ich auch schlimm. Ja, dass das einfach so funktioniert, Wo ich dann auch, ich habe mir das auch bei meinen Recherchen mal selber gedacht, wie kann das sein? Und das war für mich wieder so ein Beweis, es ist gut, wenn man gebildet ist, es ist gut, wenn man sich historisch gut auskennt, aber ich frage mich dann, welche Geschichte lernst du? Also die Geschichte, von wem geschrieben, lernen wir eigentlich, weißt du? Wo ich mir auch denke, okay, man muss sich gut überlegen, was man liest, ja. Also,
ja,
ist aber auch hochkomplex. Absolut. Aber es waren so meine Gedanken halt. Ja. Ja, ja.
Hast du noch irgendwas, was ich vielleicht nicht habe oder vergessen habe oder eine Gedanken noch?
Ich glaube momentan nicht. Ich finde wirklich, der letzte Gedanke war diese, die Geschichte, von wem geschrieben haben wir eigentlich gelernt. Das war mein Fazit von Tokio Ungju. Ja. Und bei dir? Was ist so dein Fazitgefühl gewesen nach all diesen Erkenntnissen?
Dass ich eigentlich total traurig bin für diesen Menschen, dem eigentlich alles weggenommen worden ist.
Ja.
Eigentlich in so jungen Jahren, die wurde in dem Sinne deine Heimat weggenommen, deine Familie.
Mm.
Du musst in einem Land leben, das du nicht kennst, wo eigentlich alles dir weggenommen, was deine Identität ist.
Mm.
Und dann wirst du nicht einmal willkommen geheißen, wenn du nach Hause kommst.
Ja, ja. Also das ist.
Ich meine, nicht alle.
Ja.
Es waren Menschen, die sich gefreut haben, die sich sehr um sie gekümmert haben und sie dankbar sind, dass sie wieder da ist. Aber im Grunde.
Ja, ja. Es ist schon brutal. Und ich finde, das Schlimmste ist, ich wünschte, ich könnte sagen, das war früher, aber heute gibt es sowas nicht. Ich finde, das Schlimmste ist, dass sich sowas wiederholt.
Das gibt es immer.
Ja, ja. Das ist halt echt halt die brutale Realität.
Mhm. Mhm. Ja. Darum war das sowas, wo ich sage, ich glaube, das war eine Person, die wir erwähnen müssen.
Ja, ich finde im Nachhinein, die haben wir jetzt wirklich erwähnen müssen.
Ja.
Ja. Die verdient echt eine Bühne.
Richtig.
Ja. Ja.
Die hat viel, viel. Es, wie gesagt, es gibt ja die Fotos, wo sie ankommt in Korea, wo sie eigentlich wirklich komplett verstört ist, ausgemergelt ist und eigentlich eine Frau ist, die gebrochen nichts hat.
Ist.
Ja, genau, ja. Danke, richtig, das Richtige, aber komplett gebrochen ist.
Das sieht man schon, ja.
Ja,
ja. Ja. Na, geht auch nicht anders mit seiner Lebensgeschichte.
Richtig,
ja. Also jetzt habt ihr die Tokio Ungju kennengelernt. Ich finde, Korea ist ein super spannendes Land und super modern und innovativ. Aber ich finde, schaut euch auf jeden Fall in Seoul diese 5 Kungs an, diese Paläste. Da steckt so viel Geschichte und ich finde auch, das ist ja das, was du nach Korea gesagt hast, schon alleine die Architektur, da strahlt einfach was aus. Dort haben Menschen gelebt, ja. Also ich sage, ein Haus hat auch eine Seele. Und schaut euch das an. Die Geschichte von Korea ist urspannend.
Und ich glaube, es hat jetzt nicht nur mit Korea zu tun. Ich habe sowieso das Gefühl, in allen alten Gebäuden, geschichtlich gesehen, wurscht, ob du auf einer Burg bist, auf einem Schloss bist, ob du jetzt wenn wir jetzt mal nach Schönbrunn gehen oder sowas, wie du sagst, das hat Geschichte und da hat jemand gelebt und es lebt immer noch.
Ja.
Und ich habe manchmal das Gefühl, das spürt man.
Ja.
Dass da ganz viel Energie ist oder ganz viel ist, wo du sagst, boah, wenn dieses Haus sprechen könnte oder wenn dieses Gebäude sprechen könnte, was würdest du mir erzählen?
Ja, ich finde wirklich, dass die was ausstrahlen.
Ja.
Ja.
Und wie gesagt, für mich war das in Korea sowieso, wo ich dir auch gesagt habe, das war irgendwie so komisch, so als wäre ich angekommen, als wäre das so ein, ich würde mich da so wohlfühlen
voll,
und das war so arg.
Voll.
Ja.
Ich kann mich noch genau erinnern, wo du davon erzählt hast und das war nicht so irgendwie dahergeredet. Also das hat schon sehr viel Herz.
Mhm.
Ich weiß nicht, da war sehr viel Herzschmerz bei dir.
Mhm.
Und ich mir dachte, boah, vielleicht hat die Silke mal im vorherigen Leben dort gelebt.
Warum nicht? Und wenn kann ich eine Wäscherin war oder eine Köchin oder irgendwie sowas. Ja.
Vielleicht warst du eine Kindheitsfreundin von der Docke.
Das glaube ich nicht. Nein, aber es war wieder ein ganz, ganz tolles Thema.
Ja. Mhm. Ein schönes Thema.
Ja, und ich habe mich gefreut, dass wir das heute besprechen.
Ja.
Das war wirklich sowas.
Ja. Ja.
Man dachte, das wird euch auch interessieren.
Mhm. Ich habe es sehr spannend gefunden, wieder Geschichte ein bisschen zu lernen. Ja.
Ah, und es war schön.
Ja, ich bin wieder gut runtergekommen
durch den
Podcast.
Ich
von meinen Alltagsstress.
Das war wieder sehr, sehr schön.
Ja.
Und wie gesagt, auch immer wieder danke für eure Nachrichten. Und ja, übrigens ganz viel danke für die lieben Nachrichten von dem K-Pop-Podcast-Folge. Die Julia hat sich total gefreut, dass sie da ganz viel rückgemeldet habt.
Ja.
Und ich habe es so cool gefunden, dass wir eine Community sind, die älter ist und es aber total feiert,
voll.
Diese Musik zu hören.
Ja, total.
Und ich danke euch, dass ihr da uns teilhaben habt lassen. Mhm. Und auch ganz liebe Grüße nach Amerika.
Ja.
Du weißt, wovon ich spreche. Alles Liebe.
Ja, schöne Grüße aus Österreich. Und danke auch meinerseits, dass ihr mal dabei seid und wir mit euch eine Community bauen dürfen. Oh. Und ich hoffe auch, dass ihr viel Geschichte, jetzt ein bisschen so koreanische Geschichte, Lebensgefühl mitnehmen konntet.
Genau,
ja.
Richtig.
Ja.
Dann hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Genau.
Wir freuen uns und passt gut auf euch auf.
Ja, wir sehen uns dann bald. Wir hören uns dann bald.
Ja.
Annyeong.
Annyeong. Tschüss. Papa.